Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los.
Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 46. Wir haben in der letzten Zeit häufig über verschiedene, ich sage mal, sehr emotionale Themen gesprochen. Und eins der emotionalen Themen ist natürlich die Vaterschaft. Das heißt, die Vaterschaft, wenn man sie anfechten muss oder wenn man sie feststellen muss. Und wir Rechtsanwälte, wir haben ja immer nur mit reinen Fakten zu tun. Das heißt, wir haben immer nur mit der Tatsache zu tun, dass wir einen Sachverhalt bekommen und diesen dann beurteilen müssen. Aber wir müssen uns hin und wieder auch mal darüber im Klaren werden, dass dahinter natürlich einige Menschen stecken. Und deswegen freue ich mich heute, dass ich einen Gast habe. Und dieser Gast, der wird aus seiner eigenen Erfahrung etwas über die Vaterschaftsanfechtung und die Vaterschaftsfeststellung berichten. Da werde ich mit ihr, das ist also eine ihr, kurz sprechen. Das ist die Annalena. Sie müsste jetzt schon in deiner Leitung sein. Hallo Annalena.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen zu meiner Podcast-Folge. Und wir werden gleich uns ein bisschen über deinen Fall unterhalten. Ich will nur kurz darauf hinweisen, sie ist keine Mandantin von mir gewesen, sondern wir haben uns durch einen reinen Zufall kennengelernt über ihre Homepage, die sie uns hinterher noch ein bisschen näher bringen will. Denn diese ist ganz aktuell zu einem ganz bestimmten Thema, nämlich Vaterschaft und Anfechtung und Abstammung, gerade veröffentlicht worden. Wie heißt die Homepage nochmal?
Die Homepage heißt Fadentity.
Fadentity, okay. Ja. Und wie lange ist sie jetzt online?
Ich glaube, Anfang Dezember ist sie online gegangen. Okay. Und jetzt im Januar fängt dann quasi so ein bisschen die Bewerbung davon an.
Okay, genau. Und jetzt könnte man natürlich sagen, dass eine Stufe der Bewerbung sozusagen oder der Sichtbarkeit jetzt hier in dieser Podcast-Folge ist. Das ist aber jetzt ein reiner Zufall, dass das jetzt sozusagen entstanden ist. Also, wir reden heute über die Vaterschaftsanfechtung. Wir hatten in den letzten Teilen schon über die Vaterschaftsanfechtung gesprochen. Wir hatten darüber gesprochen, wer kann die Vaterschaft anfechten? Und da gibt es ja im Grunde genommen verschiedene Personengruppen, die das machen können. Einmal der Mann, der bei der Geburt des Kindes mit der Mutter verheiratet war. Wenn er nämlich hinterher herausstellt, dass er gar nicht der Vater ist, dann kann er die Vaterschaft anfechten. Oder falls ein Vater die Vaterschaft schon anerkannt hat, dann kann er das hinterher auch anfechten, wenn herauskommt, dass er sozusagen über die Tatsachen im Unklaren geblieben ist. Dann der Mann, der mit der Mutter im Empfängniszeitraum intim gewesen ist, also sprich der biologische Vater oder zumindest derjenige, der behauptet, der biologische Vater zu sein. Dann das Kind selbst, die Mutter und in ganz speziellen Fällen die Behörde. Und in Annalenas Fall war es ja so, dass sie als eigenes Kind die Vaterschaft angefochten hat. Vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist.
Ja, super gerne. Also bei mir war es so der Fall, dass ich mit 26 Jahren, vor 4,5 Jahren, so ein bisschen klischeehaft auf einer Familienfeier erfahren habe von einem Verwandten, dass mein Vater, den ich zumindest als meinen Vater wahrgenommen habe, nicht mein Erzeuger sei. Was natürlich erstmal ein Schock war in dem ersten Moment und mich natürlich nicht als erstes darüber nachdenken lassen hat, eine Vaterschaft anzufechten. Darüber habe ich erstmal gar nichts gewusst oder auch überhaupt nicht nachgedacht. Bin aber dann mit den Jahren irgendwie auf diverse Dokumentationen gestoßen und Reportagen, die eben diesen Fall von den sogenannten Kuckuckskindern so ein bisschen aufdecken. Also als Kuckuckskinder werden ja die Personen bezeichnet, die in irgendwie dem Mann untergeschoben worden sind. Bei mir war das jetzt nicht der Fall. Mein Vater hat mich quasi als junges Baby angenommen und hat die Vaterschaft nachträglich anerkannt.
Aber es war so, dass die Mutter oder der Vater, also dein damals rechtlicher Vater, die haben vorher nie irgendwas anklingen lassen oder es war für dich im Grunde eine vollkommene Überraschung?
Absolut, genau. Also ich bin, natürlich hat man im Nachhinein so eine Ahnung irgendwie immer in seinem Leben gehabt, dass da irgendwas vielleicht nicht stimmen könnte, weil mein Vater und ich uns schon super unähnlich sind. Und es haben jetzt rückwirkend, hat man schon irgendwie so was ahnen können, aber man ist natürlich so aufgewachsen, deswegen hat man das überhaupt nicht vermutet.
Ich sag mal kurz etwas zum weiteren Verlauf. Ja. Ist natürlich so, dass wenn man dann, also du hast dann eine Tatsache mitgeteilt bekommen, dass du einen anderen Vater hast. Und jetzt ist es ja juristisch so, dass das Verfahren zur Vaterschaftsanfechtung im Grunde eine Frist hat, die ja 2 Jahre lang läuft. Und das Verfahren zur Vaterschaftsanfechtung beginnt dann im Grunde genommen mit einem Antrag beim zuständigen Familiengericht. Wie ist der Weg für dich gewesen von der Feststellung oder von der Behauptung, dass dein Vater nicht der Vater ist, bis zur Vaterschaftsanfechtung? Was hast du gemacht? Hast du da irgendwie recherchiert? Hast du dich mit Leuten ausgetauscht? Warst du bei Rechtsanwälten? Hatten die Rechtsanwälte Ahnung? Oder ist das so gewesen, du warst beim Anwalt und dann, der hat es gemacht und danach war das alles erledigt?
Bei mir war es dann so, wie ich eben schon erwähnt habe, habe ich mir dann im Laufe der Jahre Dokumentation angeguckt und bin im März 2018 ungefähr war das, also fast 2 Jahre, also im Juli wäre die 2 Jahre verjährt, auf diese Dokumentation gestoßen, dass es eventuell eine Notwendigkeit sein könnte, eine Vaterschaft anzufechten, damit man eventuell vor Gericht diesen anderen Erzeuger um einen DNA-Test bitten kann. So war mein Wissensstand über diese Reportagen halt auch nur. Hab dann relativ schnell resigniert, dass ich da jetzt handeln muss, weil sonst verjährt das. Und habe unterschiedliche Anwälte angerufen, Familienanwälte. Habe mich parallel über mögliche Versicherungen und Schutz informiert, da das eventuell kostenspielig sein kann. Wurde aber leider Gottes von den Anwälten irgendwie ein bisschen zurückgewiesen. Ich glaube, das war ziemlich untypisch, dass ein Kind die Vaterschaft anfechten möchte.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also das ist ja eigentlich der häufige Fall, ist ja, dass im Grunde genommen die Väter das Ganze beantragen, die sich aus irgendwelchen Gründen dann dazu entschließen. Und jetzt ohne Bewertung gibt es ja sozusagen diese 3 Konstellationen, dass man eben bei der Geburt war man verheiratet oder ich hatte die Vaterschaft schon anerkannt oder als letzter natürlich der biologische Vater. Und aus welchen Gründen auch immer entschließen sich die Väter dann eher, die Vaterschaft anzuschließen. Bei den Müttern ist das vielleicht auch deswegen so, weil sich für sie in ihrer vielleicht Wahrnehmung nicht so viel verändert, wenn sie mit dem Mann gar keinen Kontakt mehr haben. Und für das Kind bricht natürlich erstmal sehr viel zusammen, die gesamte Familienstruktur. Oder wie war das bei dir?
Ja, absolut. Also man muss dazu sagen, dass ich bis heute auch nicht weiß, wer mein Erzeuger ist, was natürlich dann mich mehr dazu bewegt hat, diese Vaterschaft von meinem Ziehvater quasi anzufechten, damit ich in meiner Urkunde quasi dieses Unbekannt stehen habe und eventuell, falls da ein möglicher Erzeuger kommt, da ein bisschen besser aufgestellt bin. So dachte ich das zumindest, ja. Gut. Und der Kontakt ist mit der Familie zum Teil stark abgebrochen. Also zu meinem Vater habe ich eine noch innigere Bindung. Das hat uns tatsächlich zusammengebracht. Aber mütterlicherseits ist es schon schwierig.
Also zu deinem rechtlichen Vater, der ja dann jetzt nicht mehr der rechtliche Vater ist.
Genau.
Zu dem hast du eine gute...
Genau, das hat quasi so ein bisschen so ein Bann gebrochen, weil man irgendwie... Ne, da war ja so ein Gefühl, was man über all die Jahre hatte. Und das hat einfach nur noch mehr gezeigt, wie schön es ist, dass er sich so aktiv dafür eingesetzt hat, mein Vater sein zu wollen. Also da haben, glaube ich, viele Väter auch Angst tatsächlich, dass so eine Bindung kappt, aber ganz im Gegenteil, es hat uns viel mehr zusammengeführt.
Ja, sehr schön. Jetzt ist ja so gewesen, du hast bei Anwälten nachgefragt, die Anwälte haben jetzt nicht gerade die größte Motivation gezeigt, wobei das auch eher untypisch ist, weil es ist ja ein neues Mandat, aber gut. Was hast du dann gemacht?
Ja, ich habe viel recherchiert und überlegt, warum ich so einen Beschluss oder die Vaterschaftsanfechtung irgendwie selber formulieren könnte. Mir wurde aber schnell klar, dass ich ja eben kein Jura studiert habe und mir das jetzt nicht größenwahnsinnig auferlegen möchte selbst und habe Gott sei Dank Freunde von mir, die Jura studierten oder in dem Moment im Studium waren und habe denen den Fall geschildert und für die war das, glaube ich, so eine kleine Lehrstunde, so ein erster kleiner Minifall, dass sie mir quasi mit meiner Hilfe, dass ich da ein bisschen meine Geschichte geschildert habe, mir einfach einen Antrag schreiben konnten.
Okay, das heißt, du brauchtest im Grunde gar keinen Anwalt.
Genau, ich konnte das bei Gericht ganz normal selber einleiten.
Genau, und dann ist es ja so, du hast es ja dann so gemacht, dass du gesagt hast, okay, ich reiche den Antrag ein. Dann wird ja, vielleicht nur so zum Ablauf, das Familiengericht wird dann erstmal ein Aktenzeichen vergeben. Und danach will sozusagen das Gericht ja auch ein paar Kosten haben. Das heißt, musstest du irgendwelche Kosten tragen oder hast du das anders finanziert?
Genau, ich hatte dann kurz vor Ablauf der Frist quasi diesen Antrag gestellt und mit dem Antrag habe ich gleich die Verfahrenskostenhilfe quasi zu dem Antrag gelegt, dass ich quasi studiere und gering verdient bin. Und das wurde zu Beginn erstmal nicht bewilligt, aber ich habe 3 Wochen später dann den Erhalt quasi dieses Antrags vor Gericht bekommen, dass quasi meinen Eltern, meiner Mutter und meinem sozialen Vater quasi dieser Beschluss geschickt wurde und die mussten sich binnen 2 Wochen dazu äußern und damit wurde auch von dem Familiengericht die Summe des Verfahrens auf 2.000 Euro direkt festgelegt.
Genau, das ist jetzt nicht die Summe, ich will nicht korrigieren, sondern der Gegenstandswert ist das.
Ja.
Das heißt, man muss wissen, die Rechtsanwälte und die Gerichte berechnen immer ihre Kosten nach einem Gegenstandswert. Jede eigene Sache hat einen Gegenstandswert. Und für Vaterschaftsanfechtung ist der bei 2.000 Euro. Und vielleicht nur, damit man mal so eine Einschätzung bekommt, weil das ist ja immer das, was man befürchtet, wenn man vor Gericht geht. Bei so einem Verfahren, Vaterschaftsanfechtung, muss man dann, ich sag's mal so, mit Gerichtskosten, ich runde das mal, so von circa 300 Euro rechnen. Und dann muss man an Anwaltskosten, wenn man Anwalt beauftragt, circa 520 Euro rechnen. Das wären sozusagen die Kosten. Hinzu kommt dann häufig noch das Gutachten, sprich das Sachverständigengutachten. Das wird in der Regel überprüft noch. Wie war das bei dir? Musstest du ein Sachverständigengutachten einholen?
Da überfragst du mich gerade, weil ich gar nicht weiß, was das ist, aber...
DNA-Test.
Ah, gut. Das wurde in dem Antrag von meinen Freunden netterweise quasi als Beweisgegenstand angegeben in dem Schriftstück. Dadurch, dass aber von uns allen drei die Aussage auch war, dass wir wissen oder dass mein Vater dann auch bekundet hat, dass er nicht der Vater ist, wurde das nie irgendwie in Erwägung gezogen vom Gericht.
Okay, das ist also eine Möglichkeit, dass das Gericht also sagt, es besteht ja Einigkeit und wenn der Vater dann sagt, ja, vor der Ehe hatten wir nie was miteinander und dann ist es in der Tat so, dass das Gericht dann darauf verzichten kann. Normalerweise wird während des Verfahrens ein Abstammungsgutachten oder ein Vaterschaftstest eingeholt und in der Regel fällt und steht dann auch mit diesem Vaterschaftstest auch die Entscheidung. Das heißt, wenn der Vaterschaftstest aussagt, jemand ist der Vater, dann wird es in die eine Richtung entschieden. Und wenn man sagt, jemand ist nicht der Vater, dann wird es eben in die andere Richtung entschieden. Ja, ich hatte ja schon vorhin gesagt, für die Anfechtung braucht man 2 Jahre, 2 Jahresfrist. Und da sagt immer die Rechtsprechung oder das Gesetz sagt, die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme über die Umstände. Mal so eine Frage, fandst du, dass das eine kurze Zeit war, eine lange Zeit? Oder war das etwas, was für dich jetzt vollkommen normal war? Oder wo du sagst, ach, 2 Jahre reichen aus?
Also das ist, glaube ich, auch mit Grund gewesen, warum ich dann die Motivation hatte zu dieser Initiative, auf die wir später kommen, also zu Fabdentity. Ich als Kind oder als Betroffene finde das super ungerechtfertigt. Also ich habe ja als Kind erstmal als volljährige Person gar nicht irgendwie den Wunsch, da irgendwie Geld zu erhalten oder irgendwie noch von meinem Erzeuger eventuell da was zu bekommen. Deswegen kann ich diese 2-jährige Frist gar nicht verstehen. Vor allen Dingen weiß man das davon ja überhaupt nicht. Ich habe ja nur durch diese Dokumentation zufällig davon erfahren, dass es überhaupt so eine Frist gibt.
Okay, gut. Das heißt also, es hätte auch sein können, dass wenn du dich jetzt nicht selbst so stark darum gekümmert hättest, dass du die Frist versäumt hättest.
Absolut, genau. Ja.
Ja, das ist natürlich auch ein Grund, warum es auch immer wieder, ich sag mal, Rufe gibt, diese Frist etwas zu verlängern. Bei Kindern ist es so, bei denen läuft die Frist frühestens erst ab dem 18. Lebensjahr. Das heißt, selbst wenn sie während der Minderjährigkeit festgestellt bekommen haben, die Tatsachen, dass jemand nicht der Vater ist, dann läuft die Frist erst mit dem 18. Lebensjahr, weil sie ja vorher durch die Eltern vertreten werden. Bei Vätern ist das natürlich so, 2 Jahre kann relativ schnell rumgehen. Denn wenn die eine Vaterschaft anfechten wollen und das, die müssen sich erstmal darüber im Klaren werden, wollen sie das oder wollen sie das nicht? Ist das jetzt, welche Auswirkungen hat das? Und je nachdem, was das für Umstände waren, kann das natürlich auch sozusagen das gesamte Familiengefüge auseinanderreißen. Deswegen ist die Frist relativ kurz bemessen, finde ich zumindest. Aber zurzeit ist die Gesetzeslage noch so. So, dann gab es dann, wollen wir mal weiter in dem Verfahren machen? Es ist ja dann so, das Verfahren läuft ja so, dass du hast einen Antrag gestellt. Gab es dann einen Gerichtstermin oder wie ist das gelaufen?
Ja, also relativ schnell, 3 Wochen nach meinem Brief, kam quasi der erste Brief vom Gericht. Dann mussten meine Eltern sich dazu äußern und dann wurde quasi 2 Monate nach meinem ersten Brief an das Gericht quasi dann ein erster Gerichtstermin festgelegt, 4 Wochen später.
Du sagst erster Termin, gab es noch weitere?
Genau, also man muss diesen Termin erstmal nicht wahrnehmen. Es wurde nur darauf hingewiesen, dass quasi bei nicht oder bei unentschuldigem Nichterscheinen ein Bußgeld von 1.000 Euro verlangt wird.
Ah, okay.
Und meine Mutter konnte tatsächlich zu diesem ersten Termin nicht erscheinen und hat dann sich wahrscheinlich entschuldigen lassen. Und dann wurde 4 Wochen später, also letztendlich im Juni war quasi mein Schrieb Ende Juni und dann die Verhandlung war dann Mitte November.
Ah, okay, gut. Also im Grunde genommen relativ zügig dann. Hätte deine Mutter den ersten Termin wahrnehmen können, dann wären wir schon wahrscheinlich im Oktober fertig gewesen.
Genau.
Ja, okay. So, dann Wie ist denn so ein Termin dann?
Ja, erstmal muss man durch diese Kontrollen vor Gericht, ne? Dass man da irgendwie sich anstellt, wie beim Flughafen. Das ist natürlich auch irgendwie schwierig, weil ich habe meine Familie bestimmt ein Jahr nicht mehr gesehen gehabt zuvor. Und dann auf meine Mutter zu treffen, war dann natürlich auch irgendwie ja, komisch. Und dann ist man in so einem Raum wie beim Arzt, fast im Warteraum und wartet eigentlich, bis man in diese kleine, in so einen kleinen Raum gerufen wird, wo man sich hinsetzt und gegenüber sitzt. Mhm. Also meine Eltern nebeneinander und ich 2 Meter im Abstand gegenüber einem anderen Tisch und dann in der Mitte quasi war dann die Familienrichterin.
Okay.
Das Ganze war eigentlich ziemlich schnell. Ich hatte mir natürlich als Betroffene, die irgendwie noch verletzt ist, irgendwie erhofft, dass da irgendwie noch ein bisschen auf meine Mutter zugesprochen wird oder da vielleicht ein guter Ratschlag noch bei rumkommt. Aber letztendlich war es doch ein bisschen so wie Fließbandarbeit. Also in 15
Wie lange hat der Termin gedauert?
15 Minuten tatsächlich.
15 Minuten, ne? Ja, also da ist es ja so, wenn du jetzt alleine gehst oder auch wenn man mit Anwalt hingeht, dann setzt sich jeder auf eine andere Seite. Der Antragsteller stellt sich auf die eine Seite, die Antragsgegnerseite setzt sich auf die andere Seite. Man sitzt sich sozusagen wie im Film gegenüber. Und in der Mitte, so auf dem kleinen, ein bisschen erhöht, sitzt dann der Richter oder die Richterin. Und dann sozusagen führt sie in den Sach- und Rechtsstreit rein, so nennt sich das. Das heißt, ihr werdet einfach, sie sagt, um was geht's kurz? Und dann wird sie sagen, ja, was machen wir jetzt mit der Sache? Und deine Eltern haben wahrscheinlich relativ schnell entschieden, ist das, was die Tochter gesagt hat, stimmt alles.
Genau, es wurde, die Richterin hat quasi diese beigefügten, wie nennt man das, also die Äußerungen, die meine Mutter und mein Vater jeweils separat an das Familiengericht geschickt hat, das hat die Richterin quasi kurz verlesen, so bruchstückhaft.
Mhm. Ah, okay.
Und genau, also so ein bisschen, wie war der Sachverhalt für die eine Antragsgegnerin und für den anderen Antragsgegner und dann musste jeder so nochmal sich dazu verpflichten, die Wahrheit zu sagen und dann war das Ding auch schnell durch.
Ja. Ah, okay, sehr schön. Ja, ist ja erstmal eine Klarheit dann, ne? Dass man dann eine Entscheidung hat und dann weiß man, dass man den Antrag, den man gestellt hat, dass der in Anführungsstriche positiv, wobei man sagen muss, du hättest ja wahrscheinlich auch gern anders gehabt, also positiv deswegen in Anführungsstriche. Ja, und dann, wie kommst du dann an die Entscheidung? Weißt du das noch? Die wird zugeschickt.
Ich bin mir nicht mehr sicher, ich bin diese Akte nochmal durchgegangen gestern und ich war mir nicht mehr sicher, ob ich diese Entscheidung dann per Hand noch so bekommen habe, weil das Datum war auch tatsächlich der Gerichtstermin oder ob mir das zugesandt wurde.
Es wird in der Regel zugesandt. Die Richterin nimmt das Datum, weil da ja sozusagen alles entschieden wurde. Die hat es sozusagen schon vorbereitet gehabt wahrscheinlich. Und dann schickt sie das quasi raus. Theoretisch könnte man noch Beschwerde dagegen einlegen, außer man hat auf die Rechtsmittel verzichtet. Da ihr aber nicht anwaltlich vertreten wart, ging das nicht. Und dann ist das sozusagen einen Monat später, nachdem ihr das in die Hände bekommen habt, rechtskräftig geworden. So, die Vaterschaftsanfechtung hat ja jetzt zur Folge gehabt, dass dein vormaliger Vater nicht mehr der rechtliche Vater ist. Das heißt, du hattest jetzt keine Unterhaltsansprüche mehr gegen ihn, Erbansprüche sind weggefallen und wenn du minderjährig gewesen wäre natürlich auch das Sorgerecht und die sozusagen das Umgangsrecht wäre zumindest, im Umgangsrecht nicht ganz weggefallen, aber das Sorgerecht wäre vollständig weggefallen. Jetzt muss man vielleicht noch einen kleinen Einschub machen, beim Minderjährigen gibt es noch eine Besonderheit, da wird dann ein sogenannter Verfahrensbeistand noch eingeladen, das heißt, der soll die Rechte des Kindes so ein bisschen mit berücksichtigen, weil die Eltern sagen ja quasi, würden ja sonst sozusagen im Namen des Kindes alles aussagen. Deswegen gibt es dann auch noch einen Ergänzungspfleger. Also da kommen noch viele Personen hinzu unter Umständen, die diesem Verfahren so ein bisschen größer machen. Aber es ist natürlich auch eine wichtige Entscheidung, so eine Vaterschaftsanfechtung oder eine Vaterschaftsfeststellung. Wenn man in dem Glauben geblieben ist, 22 Jahre lang, dass die Person, der mal morgens in der Küche begegnet ist, dass das der Vater ist und auf einmal ist es nicht der Vater. Das ist ja eine sehr emotionale Angelegenheit. Also jetzt ist das Verfahren vorbei und der juristische Teil ist ja damit erstmal vorbei gewesen, theoretisch zumindest. Mhm. Du hast gesagt, du weißt immer noch nicht, wer dein Vater ist. Hast du dich bemüht, irgendwie das herauszufinden?
Ja klar, natürlich. Also es gibt eine Vermutung, ich bin der auch nachgegangen, aber das ist natürlich aufgrund von Datenschutz nicht so einfach. Also man hat dann einen Namen und einen Vornamen und einen Nachnamen, man hat aber kein Geburtsdatum. Dann hat man vielleicht noch eine Arbeitsstätte, wo die Person mal war. Dann ruft man irgendwie bei diversen Ämtern an oder Städten, wo man dann irgendwie doch zurückgewiesen wird. Also ohne irgendein Detektiv oder noch mehr Informationen ist das erstmal so eine Suche wie eine Nadel im Heuhaufen.
Und du hast ja dann auch nicht aus deinem Familienkreis irgendwie Unterstützung bekommen. Also da hat jetzt auch niemand gesagt, du pass auf, ich weiß es sicher, dass es der oder der war.
Genau. Ich glaube, das Problem ist, dass das ja ein ganz krasses Familiengefüge ist, wenn so ein Geheimnis irgendwie zustande kommt. Man muss sagen, meine Mutter war nicht verheiratet zu dem Zeitpunkt, wurde dann relativ jung schwanger. Wahrscheinlich wurde das dann auch irgendwie so unter den Teppich gekehrt. Da war ein Mann, der sie irgendwie toll fand und der hat auch die Vaterschaft anerkannt, dann wurde geheiratet und dann sah das Ganze ja irgendwie wasserdicht aus. Ne? Mhm. Da hat sich ja auch dann andere Familienmitglieder mit in diese Loyalität und Lügereien verwoben, was heute immer noch halt total schwierig ist, an die anderen Familienpersonen ranzukommen, wie meine Großmutter. Also die verweigern sich mir komplett und ne, die haben halt einfach 26 Jahre mit dieser Lüge gelebt und müssen das jetzt auch irgendwie weiterhin aufrechterhalten. Und das geht nur mit so einem absoluten Kontaktabbruch, wo halt nichts durchsickern kann.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr bitter für dich. Tut mir sehr leid. Aber du hast ja jetzt sozusagen daraus was gemacht. Du hast nämlich eine Homepage-Initiative sozusagen in die Welt gesetzt. Vielleicht kannst du ein bisschen was darüber erzählen.
Also die Homepage heißt Fidentity. Der Name kommt daher, dass ich oder diese Initiative einfach eine faire Identität fordert für alle Menschen gleichermaßen. Das dient erstmal als Informationsplattform für betroffene Kinder, die sich unter dem Namen Kuckuckskinder vielleicht auch kennzeichnen, aber auch Themen wie Spenderkinder, die irgendwie erst später im Leben darüber erfahren, dass die Eltern oder der Vater nicht der Vater ist. Aber auch Adoptivkinder können da ein bisschen ihren Platz finden. Mit dem Ziel, das Ganze irgendwie zu enttabuisieren, mit dem langfristigen Ausblick vielleicht in der Rechtsprechung da was verändern zu können, mit quasi einem späteren Verein da mehr Forderungen aufstellen zu können, Rechte im Hinblick auf Abstammung, gesellschaftlich auch da einfach ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu erfassen, dass auch mehr die Forschung, die Psychologie sich da mehr mit beschäftigt und natürlich in erster Linie auch einfach beratend und unterstützend für Betroffene einfach da zu sein.
Und du hast ja jetzt diese neue Homepage veröffentlicht. Die ist jetzt seit wann online?
Ja, seit Anfang Dezember. Ich glaube, 6. oder 7. Dezember.
Ah, okay, gut. Und wenn man jetzt sozusagen sich darüber informieren will, kannst du mal so ein Thema sagen, was da zurzeit so ein bisschen aktuell ist oder was da beschrieben wird, damit man so ein bisschen weiß, sozusagen, was einen da erwartet?
So einer der ersten Artikel war jetzt zu einem Mann, der quasi mit 14 Jahren erfahren hat, dass sein Vater nicht sein Erzeuger ist. Und ich hatte ihn in einem Interview und wir haben uns einfach darüber unterhalten. Ich habe seine Geschichte so ein bisschen auf der Homepage in einem Artikel verfasst. Oder zur Kategorie Selbsterfahrung, dass ich mit einer sehr jungen Frau gesprochen habe, die auch ein Kuckuckskind ist, die eine Selbsthilfegruppe, die erste in der Schweiz gegründet hat. Also so mit unterschiedlichen Themen, ja.
Hast du den Eindruck, dass das so ein Thema ist, was in der Gesellschaft wirklich richtig verankert ist? Oder meinst du, das ist so ein Thema, das noch so, ich sage mal, so ein bisschen, man redet nicht darüber ist?
Also ganz klar, dass man da eher noch nicht drüber redet. Also ich glaube, das hat ganz viele gesellschaftliche Hintergründe, wenn wir überlegen, uneheliche Kinder, früher nannte man das auch Bastard oder Schändelkind oder Seitensprungkind. Also das ist sehr negativ behaftet und es wird immer so ein bisschen die Sexualität der Frau in den Vordergrund gerückt. Aber im Endeffekt geht es ja eigentlich um Menschen, die irgendwie mitten in ihrem Leben eine Identitätskrise durch so eine Lüge erfahren. Und da ist ja mittlerweile die Psychologie auch ganz stark dahinter, dass das einfach Fakt ist. Und dann, das muss einfach aufgebrochen werden, dass da eine Frau nicht mehr für verurteilt wird, ein Kind mit einem anderen Mann zu kriegen, obwohl sie eine Ehe führt. Also wir sind ja mittlerweile in einem lockeren Zeitalter angekommen, wo das einfach nicht mehr sein darf. Oder Spenderdatenbanken oder Ärzte, die das durchführen, den Eltern raten, dass sie das auch verheimlichen können. Das ist einfach falsch, finde ich.
Aber auf der anderen Seite muss man natürlich dann auch die Offenheit von, ich sage jetzt mal, der Mutter fordern, wenn wirklich sie mit jemand anderem zusammen gewesen ist und daraus ein Kind entstanden ist, dass es sowohl gegenüber dem Vater als auch gegenüber dem Kind offenbart wird. Und die große Kritik, die sie ja häufig an solchen Fällen anknüpft, ist ja, dass die Mutter das verschweigt und dann auch nicht bei der, Aufklärung mithilft, sondern verschweigt das bis zum letzten Ende. Dein Fall zeigt das ja auch so ein bisschen, dass die Mutter in diesen Fällen ja nicht mitwirkt, obwohl sie es vielleicht könnte. Also das eine ist die Identitätskrise und die wird ja dann zumindest zum Teil da ausgelöst, weil die Mutter in vielen Fällen, ich sag mal, die Erlebnisse, die sie hatte, verschweigt. Also wenn sie mit jemand anderem eine Nacht verbracht hat und dann wird sie schwanger, dann, und ich bin aber der Ehemann, oder dann finde ich, ist es schon nachvollziehbar, dass der Ehemann wissen will, ob nicht er der Vater ist oder ob nicht derjenige, mit dem sie die Nacht verbracht hat.
Und ja, also ich stimme dir da absolut zu. Also das ist natürlich auch einfach eine krasse Verantwortung, die da eine Frau auch übernimmt, dadurch, dass sie ein Kind einfach auch 9 Monate in sich tragen kann und nicht zuletzt einfach auch weiß, dass es ihr ist. Dennoch, glaube ich, ist das manchmal ganz schön verstrickt. Also es gibt ja nicht nur den Fall, dass eine Mutter oder eine Frau das ihrem Ehemann verheimlichen. Es gibt den Fall wie bei mir, dass der Mann das irgendwie schon wusste. Aber es gibt auch den Fall, wo irgendwie eine Pause in so einer Ehe war und dann ist da halt ein Kind mit einem anderen entstanden und der Mann, auch weil er so ein Bedürfnis dazu hat, irgendwie die Familie dann auch weiterhin zu unterstützen, dass dann auch manchmal Männer sagen, okay, das ist meins und das, da zweifeln wir nicht an. So, ne? Und dann also das auch mitmachen. Da gibt es, glaube ich, super viele Seiten der Medaille. Und deswegen finde ich, ist es einfach wichtig, das gesellschaftlich ganz klar zu machen, was das für Folgen haben kann, damit da einfach nicht mehr in so eine Richtung gegangen wird.
Genau, also zum einen Offenheit in der Beziehung forderst du ja quasi ein, Ehrlichkeit und natürlich von der Gesellschaft, also von denjenigen, die man als Gesellschaft bezeichnet, dann auch keine Vorverurteilung der betreffenden Person. Denn es ist ja auch so, dass wenn Väter feststellen, dass sie nicht der Vater sind, dann ist es ja für sie auch besonders schwierig in einigen Freundeskreisen. Dann sagt man, da siehst du mal, da bist du derjenige, der bist der Gehörnte gewesen. Du bist derjenige, dem hat man ein Kind untergeschoben. Da siehst du mal wieder, was du von deiner Gutmütigkeit, von deiner Milde immer hast. Also ich habe ja schon einige Fälle in diesen Fällen vertreten und da sind einige Männer richtig dran zerbrochen, weil sie wirklich über 15, 20 Jahre lang fest davon ausgegangen sind, dass das ihr Kind ist oder ihre Kinder. Und die Mutter hat zum einen nicht mitgearbeitet und der Vater, dem blieb dann im Grunde genommen nichts anderes übrig. Und es geht sogar so weit, wenn ich das noch ganz kurz einfließen lassen darf, ich habe einige Fälle auch gehabt, da sind die Väter sozusagen, haben sich getrennt und die Mutter hat Kindesunterhalt verlangt und hat den Kindesunterhalt bis zum letzten Ende vollstreckt, sogar dass die Väter davon in die Privatinsolvenz gehen mussten. Und hinterher stellt sie sich heraus, dass der Vater gar nicht der Vater ist. Das heißt, da ist ein ganz großer Rattenschwanz hinter.
Ja, absolut.
Also man kann im Grunde nur alle Beteiligten, auch die Väter, ne? Also wenn jetzt eine Frau auf einen zukommt und sagt, pass auf, wir hatten eine Beziehungspause und ich hatte jetzt mit jemandem was, dann muss der eben relativ schnell die Entscheidung für sich auch fällen, was macht er da? Aber es ist da eben die Offenheit gefordert. Die Offenheit dann in dem Fall von der Mutter. Und wenn es herauskommt, darf sie nicht verurteilt werden. Denn wie du schon sagtest, wir leben in einer Zeit, die, ich sage mal, schnelllebig ist, die auch, wo man auch vielleicht mehrere Partner hat in der kürzeren Zeit. Und da kann das natürlich in Anführungsstrichen mal passieren. Da gibt es ja dann auch die Frage, wann man dann so einen Vaterschaftstest anfordert oder nicht und ob man den anfordern kann. Aber das wäre vielleicht mal eine Frage, die man in einer anderen Podcast-Folge hat. Also kannst du vielleicht nochmal deine Seite nennen, wo man sich informieren kann?
Ja, also die Seite heißt Fairdentity, fair wie Fair und Identity wie Identity, nur ohne I. Genau, ich freue mich, wenn man sie besucht. Es gibt auch eine Facebook-Seite, bei Instagram sind wir auch aktiv. Und wenn Betroffene sich melden, mich gerne anschreiben. Wir können irgendwie gucken, dass wir zusammen uns mal hinsetzen und darüber reden, vielleicht auch was gemeinsam auf die Beine stellen, da gerne an mich treten.
Genau, das können wir gerne machen. Und Annalena, die wird euch dann bestimmt entweder persönlich oder heutzutage online sich verabreden. Und ich bin mir sicher, dass sie auch alle Daten und alles sozusagen für sich behält und nicht weiterträgt. Und auch die Anonymität dann auf der Homepage, wenn sie das veröffentlicht, ist da bestimmt gewahrt.
Absolut. Also jeder kann da ganz frei oder unfrei sich äußern. Und auch gerne Mütter oder betroffene Väter können sich da gerne auch zu Wort melden.
Genau, das wird bewertungsfrei und vorurteilsfrei sein. Ja, auf meiner Homepage www.anwalt-wille.de veröffentliche ich ja regelmäßig Beiträge. Da habe ich zum Beispiel auch erst vor einigen Tagen einen Artikel über die Vaterschaftsanfechtung veröffentlicht. Meine Seite bei Instagram lautet klaus.wille oder bei Facebook Rechtsanwälte Wille. Und freue mich auf eine Bewertung, freue mich auf Rückfragen, auch zu dieser Folge. Ich bedanke mich bei Annalena. Vielen Dank.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, und nächste Woche haben wir wieder ein neues Thema. Ich bedanke mich und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.